Ich möchte heute gern über das Thema reden, warum Kreuz und warum Blut? Ich glaube, das Kreuz ist ja, zumindest im Westen der Welt, wo wir leben, wahrscheinlich das bekannte religiöse Symbol. Sowohl bei Gläubigen als auch bei Nichtgläubigen. Kreuz wird, meine, gewisse Leute hängen sich an die Wand, tragen es als Schmuck, lassen sich eins tätowieren. Und eigentlich ist das sehr komisch. Weil ein Kreuz ist ja ein bestialisches Folterinstrument. Man stellt dir mal vor, ich hätte als Schmuck um den Hals, ich würde da auf die Bühne kommen, hätte so einen Galgen an. So, und denke, das ist toll, gell, ich habe da einen Galgen. Oder irgendwie, ich hätte ein Bild von einer Streckbank und würde sagen, weißt du, die Streckbank symbolisiert die Gnade von Gott. Da würden alle denken, du sag mal, aber was läuft mit dir? Aber das machen wir ja eigentlich mit dem Kreuz. Wir tragen das Kreuz und sagen, da ist Gnade Gottes sichtbar geworden. Und ich glaube, dass viele Menschen, die Jesus nicht kennen, und einige, die Jesus kennen auch, das irgendwie nicht nachvollziehen können. Nicht, dass es nicht schön und liebevoll und im weitesten Sinn heroisch kann sein, wenn jemand für einen anderen stirbt. Okay? Wenn es heisst, Jesus stirbt an unserer Stelle, dann können, glaube ich, im weitesten Sinn alle sagen, ja, also eigentlich heftig. Danke, Jesus. Aber sehr oft an dem Punkt, mit Menschen, die Jesus nicht kennen, oder mit Menschen, die Jesus kennen und diesen Punkt zu Kreuz und Blut irgendwie einen falschen Hals bekommen haben, kommt dann irgendwann die Frage, ja, aber jetzt Moment. Also wir haben ja jetzt hier den allmächtigen Gott, der von sich behauptet, er ist Liebe. Der kann alles. Niemand schränkt ihn ein. Warum um alles in der Welt wählt der einen Weg, der so viel Blut und so viel Schmerz beinhaltet und dann noch das von seinem Lieblingssohn? Geht der Gott mit seinen Lieblingssöhnen immer so um? Auf diese Frage habe ich schon allerlei spannende Erklärungsversuche gehört. So Sachen wie, ja, das ist halt einfach so gewesen, weißt? Gott hat sich für diesen Weg entschieden. Das ist auch mein erster Gedanke. Aber warum der Weg? Wenn er doch vergeben hat, warum vergibt er nicht einfach? Warum braucht es sowas? Eine andere Aussage ist, Gott hat halt müssen gerecht sein. Ich finde Sätze, die mit Gott muss, immer wahnsinnig abenteuerlich. Weil ich merke, ich weiss, wir haben manchmal, glaube ich, so die antrainierte Art, um Gott und Müssen in einen Satz hineinpacken. Das Problem ist einfach, gell, ich glaube, wir müssen extrem vorsichtig sein, bevor wir Gott unter einen Sachzwang darunter legen. Ich glaube, wenn wir sagen, Gott muss, ist es immer heikel, weil in erster Linie muss Gott mal gar nichts. Wir müssen ganz vieles, er muss gar nicht. Und was ist gerecht dran? Wenn Jesus am Kreuz stirbt, warum ist das gerecht? Gerade er, hat ja nichts gemacht. Ich sehe da sehr oft so eine Art Erklärungsnot aufbrechen. Innerhalb der Gemeinde. Und ich glaube, ein Grund, warum das so ist, ist, weil wir einen Mangel haben in einem grundsätzlichen theologischen Konstrukt, mit dem die meisten von uns in unserer Gemeindelandschaft aufwachsen oder drinnen wachsen. Für die Theologen unter uns, ich rede jetzt von der Anselmschen Satisfaktionslehre. Wenn dir das nichts sagt, macht nichts. Um was geht es bei dem? Das ist ein theologisches Konstrukt. Der Anselm von Canterbury hat ums Jahr 1100 herumgelebt. Und er hat gesagt, weißt, Gottes Ehre ist verletzt worden durch die Sünde vom Menschen. Und jetzt hat Gott nur zwei Möglichkeiten, wie er mit dieser Ehrverletzung umgehen kann. Entweder muss er strafen, oder er muss Wiedergutmachung für seine Ehrverletzung bekommen. Wiedergutmachung, Satisfaktion. Es gibt nur die zwei Wege. Und weil die Wiedergutmachung muss schwerer wiegen als die Sünde der Welt. Und darum muss Jesus, also Gottes Sohn, sein Blut, das rein ist, das schwerer wiegt als die Sünde vom Menschen, darum muss Jesus sterben, damit Gott wieder gnädig sein kann. Weil seine Ehe dann nicht mehr verletzt ist. Und jetzt gilt, ich glaube daran, dass Jesus ein Sühnetod gestorben ist. Wir schauen das Wort gerade noch an. Ich glaube, dass in Jesus alleine die Versöhnung zwischen Gott und Mensch ist. Was ist denn jetzt der Mangel an dem Konstrukt? Wo, vielleicht hast du das noch gar nie predigt über Satisfaktionslehre gehört. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber das ist ein ganz wichtiges Konstrukt, das unter ganz vielen von unseren Lehrgebäuden, wenn es ums Kreuz geht, steckt. Ich glaube, der grosse Mangel an diesem Konstrukt ist der. In diesem Konstrukt werden Jesus und Gott am Kreuz getrennt. In diesem Konstrukt wird Jesus ist der Sohn unten auf der Welt und der Vater ist der hässige, ehrverletzte Gott oben im Himmel. Und der ist hässig. Der würde am liebsten die ganze Welt zerschmeißen, weil da gesündigt wird. Und Jesus unten auf der Welt stirbt einen grausamen Tod und der Vater oben quasi im Himmel schaut oben runter, sieht, wie sein Sohn stirbt und wird wieder friedlich. Aber da sind der Vater, Gott und Jesus sind getrennt. Und ich glaube, das ist ganz heikel. Ich glaube, wir dürfen Jesus und den Vater nie trennen. Wir müssen sie unterscheiden, das glaube ich schon. Aber unterscheiden ist etwas anderes als trennen. Oder man kann unterscheiden zwischen mir und meiner Frau, die dort hinten hockt. Aber uns trennen, so ist es nicht gedacht. Der Vater, behaupte ich, hat nicht im Himmel oben abgeschaut, wie der Sohn gestorben ist. Der Vater hat unten mitgewirkt. Wenn Gott am Kreuz stirbt, ist der Vater involviert. Wir lesen das im 2. Korinther 5, 19 und 21. Am Kreuz, behaupte ich, hat Gott nichts bekommen. Im Gegenteil, am Kreuz hat Gott alles gegeben. Er hat radikal geliebt. Das ist es, was am Kreuz passiert ist. 2. Korinther 5, 19 und 21. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er hat den Mensch versöhnt, nicht sich selber. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Das sagt jetzt der Paulus. Er hat den, der ohne Sünde war, das ist Jesus, Gott selber, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also was ist da eigentlich genau passiert? Und ich glaube, ein Stolperstein ist eben das viel benutzte Wort Sühneopfer. Was ist ein Sühneopfer? Unsere Kultur heutzutage kennt kein Sühneopfer mehr. Und jetzt ist es so, in praktisch allen Glaubensrichtungen von der Antike, also von der Zeit, wo, ich sage jetzt mal im weitesten Sinn, die Bibel geschrieben worden ist. In den meisten Glaubensrichtungen hat es Opfer gegeben. Und die Opfer haben alle den gleichen Touch, sind auf die gleiche Art und Weise abgelaufen. Der Mensch gibt seiner Gottheit etwas, ein Opfer, und dafür kommt er von Gott etwas über, was er sich erbittet. Also Gott, seine Gottheit gibt ihm etwas. Und für die Gottheit, wo auch immer in dem, welchem Kult wir gerade immer sind, ist es so gedacht worden, die Gottheit kommt etwas über, ein Opfer, und dafür gibt sie etwas. Das, was erbeten wird. Das grundsätzliche Opferdenken funktioniert so. Der Mensch gibt Gott etwas und dann gibt Gott dem Mensch etwas. In der israelischen Glaubenskultur gibt es bei dem eine grosse Ausnahme. Es gibt ein Opfer, das nicht so läuft. Nämlich das Sühneopfer vom grossen Versöhnungstag, das Fest Yom Kippur. Was ist dort genau passiert? Wer das genau möchte wissen, 3. Mose, das ganze Kapitel 16, dort steht das drin, kurz zusammengefasst. An dem Tag hat der Hohepriester zwei Böcke genommen und hat per Losverfahren entschieden, eine gehört Gott und eine schicken wir in die Wüste. Das meine ich wörtlich, den hat man in die Wüste geschickt. Dann hat man den Bock, der für Gott bestimmt war, oder das, was Los Gott zuteilt hat, den hat man geschlachtet, geschächtet, sein Blut auslaufen lassen. Und dann ist Folgendes passiert. Ich lese das aus dem 3. Mose 16, Vers 15. Also man hat ihn geschlachtet, das Blut auslaufen lassen und dann soll der Hohepriester sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang, also ins Allerheiligste rein, dort wo Gott sagt, dort bin ich. Und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron. Also der hat mit dem Blut auf die Bundeslade und vor der Bundeslade, das hat er angespritzt. Und soll so das Heiligtum entsündigen, wegen der Verunreinigungen der Israeliten und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. So soll er tun in der Stiftshütte, eben das ist quasi dort, wo Gott war, bei ihnen, die bei ihnen ist inmitten ihrer Unreinheit. Wir können sagen, da haben wir einen Blutritus. Oder? Und das Ziel von dem Blutritus, falls ihr euch an dem Wort stört, das ist einfach ein technischer Begriff. Ich sage nicht, man muss da Blutritual durchführen, aber das ist ein Blutritus und der hat zum Ziel gehabt, Gott und Mensch zu versöhnen. Oder da der letzte Teil vom Vers, oder? So soll der Hohepriester in der Stiftshütte tun, die bei ihnen, also beim Volk, ist inmitten ihrer Unreinheit. Gottes Absicht ist ja gewesen, dass er bei seinem Volk sein wollte. Sonst hätte er sich keine Stiftshütte bauen lassen. Gottes Absicht ist ja schon immer gewesen, er hätte zum Menschen wollen. Es geht darum, bei dem Blutritus, Versöhnung schaffen, Raum schaffen für die Begegnung zwischen Gott und Mensch. Dann hat man den zweiten Bock genommen, der für die Wüste, und hat Folgendes gemacht. Dann soll Aaron, das ist der Hohepriester, seine beiden Hände auf dessen Kopf legen, vom Bock, und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. So als dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage und man lasse ihn in der Wüste. Also was ist da passiert? Man hat den zweiten Bock genommen, quasi im Händ aufgelegt, symbolisch, und dann hat es geheißen, und jetzt bekennst du deine Sünde. Nicht nur deine, sondern die vom ganzen Volk. Das ganze Volk hat die Sünde quasi bekannt. Das ist eine Identifikation. Das Volk hat gesagt, wir bekennen unsere Sünde, nicht die vom Bock. Es ist unsere Verfehlung, unsere Sünde, unser Problem. Und die laden wir jetzt symbolisch dem Bock auf und dann schicken wir ihn in die Wüste. Und er bleibt dort. Wir schicken ihn dorthin, wo das Leben nicht existieren kann. Wo das Leben erlischt. Und ich weiss, eigentlich wäre ich der, der in die Wüste geschickt werden müsste, wo das Leben erlischt. Aber stellvertretend für mich geht der Bock. Ich bringe Sünd, ich trenne meine Sünde von mir. An einen Ort, wo ich nicht hingehe. Das ist ein Bussvorgang. Sich entsündigen und Sünde von sich trennen. Umkehren, einen anderen Weg gehen. Sagen, ich laufe nicht meiner Sünde hinein in die Wüste. Meine Sünde geht und ich bleibe und laufe den Weg, wo Gott für mich hat. Jetzt. Bei allem, was ich jetzt erklärt habe, das Allerwichtigste, das Sühneopfer, das mit den zwei Böcken, das ist nicht ein Opfer, wo der Mensch Gott bringt. Es ist von seinem Sinn her ein Opfer, wo von Gott an Mensch geht. Es ist ein Weg, wo Gott bereitgestellt hat, für den Mensch, um sich mit ihm zu versöhnen. Es ist kein Versöhnungsangebot vom Mensch an Gott, es ist ein Versöhnungsangebot von Gott an Mensch. Im 3. Mose 17, 11 heißt es, das ist das nächste Kapitel, denn des Leibes Leben, also das Leben ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, dort wo Gott ist, dass ihr damit entzündigt werdet. Denn das Blut wirkt Entzündung, weil das Leben in ihm ist. Gott hat den Weg für sein Volk eröffnet. Gott hat sich entschieden und gesagt, schau, wenn ihr das macht mit dem Blut, ist das eure Möglichkeit, eure Sünden zu bedecken. Ich gebe es euch, nicht irgends mir. Und so ähnlich, oder genauso, ist mit dem Sühneopfer-Tod von Jesus. Jesus, der am Kreuz stirbt, das ist Gott, wo sich selber, Gott selber manifestiert, seine Gnade mit dem Mensch, indem er selber den Tod auf sich nimmt. Er manifestiert in Jesus Christus, in sich selber, seine Gnade, die er mit dem Mensch hat. Blut ist geflossen von Jesus, also sinnbildlich, oder? Das Blut, das uns heiligt, das uns reinigt. Gott hat von Anfang an ja nicht wollen in einem Gebäude wohnen, sondern in unseren Herzen. Und damit unsere Herzen rein sind, damit da oder wo auch immer das sprichwörtliche Herz ist, damit in uns die Begegnung mit Gott kann stattfinden, für das braucht das Blut von Jesus, das uns reinigt. Wie man das Allerheiligste gereinigt hat mit dem Blut vom Bock, wo Gott zugelost worden ist. Jesus ist gestorben, beladen mit unserer Sünde, mit unserer Schuld. Sinnbildlich wie der Bock, wo man ihm die Schuld vom Volk aufgelegt hat und gesagt hat, gang, wir bringen ihn dorthin, wo das Leben nicht erlischt. Wir schicken unsere Sünde in den Tod. Dort, wo sie uns nicht gefährlich wird. Und wir gehen den Weg mit Gott. Jesus hat unsere Schuld an einen Ort mitgenommen, wo wir nicht hingehen und nicht hinwollen. Damit wir Buße tun können und einen anderen Weg einschlagen können. Jesus hat unsere Trennung von Gott von uns getrennt. Das ist es, was Jesus gemacht hat. Und das ganze Versöhnungspaket in Jesus, von A bis Z, ist ein Angebot von Gott an uns. Es ist nicht Gott, der Blut benötigt. Gott muss nicht versöhnlich gestimmt werden. Erinnert euch an den Vers vorher, 2. Korinther. Er hat die Menschen mit sich versöhnt. Er in sich hat Versöhnung geschaffen. Er ist versöhnt mit dem Mensch. Final in dem Inne. Ich glaube, er ist auch mit Israel schon versöhnt gewesen. Gell? Versöhnung im Sinn von Gott hat sich, wenn wir durch die Bibel durchgehen, hat sich überall alle Mühe gegeben, um Gemeinschaft zu haben mit dem Mensch. Wenn Gott nicht versöhnt wäre mit dem Mensch, warum um alles in der Welt sollte er sich so nach dem Mensch sehnen, dass wir ein ganzes Buch voll haben mit der Geschichte drin, wie Gott dem Mensch will näher kommen. Gott will einem Mensch näher kommen. Er will näher sein. Er möchte dort sein, wo sein Volk, wo seine Söhne und Töchter leben. Gottes Absicht mit uns ist genauso. Er möchte in unseren Herzen wohnen. Und er hat einen Weg geschaffen, wie er mit uns Gemeinschaft haben kann, weil wir fähig sind, um ihm zu begegnen. Durch Jesus Christus, durchs Kreuz und durchs Blut, das geflossen ist. Nicht Gott hat Blut benötigt. Wir haben das Blut benötigt. Du musst Gott nicht reinigen von seiner Schuld. Der Gedanke ist abwegig. Du musst Gott auch nicht reinigen von der Trennung von uns. Er hat sich nie von uns trennen wollen. Wir brauchen Trennung von unserer Trennung von Gott. An dieser Stelle sage ich gern, gell, ich glaube ja fest daran, es ist nicht mehr deine Sünde, die dich von Gott trennt. Seit Jesus ist es nicht mehr deine Sünde, die dich von Gott trennt. Es ist, ob du möchtest, Ja sagen zu dem Angebot, zu dem Versöhnungsangebot, wo Gott dir gibt. Dort entscheidet sich alles. Ob wir den Weg beschreiten von der Vergebung. Denn es war nicht der Mensch, der Gott Versöhnung angeboten hat, weil er gemerkt hat, oh, ohne Gott funktioniert es nicht. Es war Gott, der in seiner Sehnsucht nach dir und mir gesagt hat, ich biete euch Versöhnung an. Ich schaffe einen Weg für euch, damit wir miteinander Gemeinschaft haben können. Und ich möchte die Predigt schliessen mit ein paar Gedanken zu ein paar Versen aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief 4, Verse 16 bis 19. Dort heisst es, ich lese einfach mal vor. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichtes mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt, jetzt und da, in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das sind für mich Aussagen von einem Mann, wo ich glaube, wahnsinnig tief in die Fülle von dem, was Jesus gemacht hat, hat dürfen hineinschauen. Gott ist Liebe. Gott hat uns immer geliebt, weil er Liebe ist. Das ist sein Wesen. Und er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns Versöhnung angeboten, nicht umgekehrt. Er hat zuerst geliebt. Und wenn wir in dieser Liebe durch Jesus, wo über unseren Jesus Christus verheißen ist, ja sagen, ja Vater, ich möchte mich von dir lieben lassen. Ich möchte keinen Tag von meinem Leben mehr trennt sein von dir. Dann hat keine Angst mehr Platz vor Gott und auch keine vor Strafe. Wenn ich sage, keine Angst vor Gott, meine ich damit nicht, wir haben keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Das ist etwas anderes. Angst vor Gott ist das, was das Volk Israel am Berg Sinai hatte, wo sie gesagt haben, nein, wir wollen nicht, dass Gott zu uns redet. Mose, red du zu uns. Ehrfurcht ist das, was der Mose hatte. Gott kommt in Rauch, Donner, Schall und Feuer auf den Berg oben runter und der Mose weiss nichts Besseres als, ich muss auf den Berg gehen. Ich habe keine Ahnung, was dort auf mich wartet. Es ist Gott irgendwie. Und es mag durchaus sein, dass er die Hose voll hatte. Aber Ehrfurcht vor Gott heisst, ich weiss, es bringt nichts, wenn ich vor ihm davonlaufe. Ich will ihm näher sein. Aber es gibt keine Angst mehr vor Gott, weil er uns in Liebe die Hand angestrickt hat. Und wir werden, heisst es in diesen Versen, in der gleichen Gemeinschaft mit Gott leben, wie Jesus mit Gott gelebt hat. Hey, das ist doch mal eine Verheißung. Das ist eine Perspektive für dein Leben. Wer wird nicht in dieser innigen Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel leben, wie Jesus, der noch auf dieser Welt war? Und ich möchte dich heute einladen. Wenn du das noch gar nie gemacht hast, dann lade ich dich ein, dass du nachher während der Lobpreiszeit zum Gebetsteam hinterher gehst. Sie betet gern mit dir. Ich lade dich aber auch ein, lass für dich beten. Wenn du merkst, ich möchte tiefer eintauchen in die Liebe vom Vater. In die Liebe, wo er sich selber völlig hingegeben hat für uns. Das ist radikalste Hingabe ohne Rücksicht auf sich selber. Das ist unglaubliche Liebe. Und die Liebe bietet Gott uns an. Jeden Tag neu ist Gott da. Und lassen wir uns heute von dieser Liebe, lassen wir uns einnehmen von dieser Liebe. Den Rest von unserem Leben, jeden Tag, am Morgen aufstehen. Guten Morgen, Vater, ich will mich heute lieben lassen.